ARD. Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Herzlich willkommen zum KI-Podcast, der Podcast zur KI-Revolution. Heute tauchen wir mal wieder in ein neues Thema ein. Ich bin Fritz Espenlaub.
Ich bin Gregor Schmalzried und vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, irgendwas hat nicht gestimmt mit dem Satz, den Fritz gerade gesagt hat. Irgendwas hat da verraten, dass er vielleicht kein Mensch ist.
Ja, dieses Wort eintauchen oder im Englischen delve gilt mittlerweile als einer der klarsten Hinweise, dass ein Text KI-generiert ist. ChatGPT und Co. haben eine besondere Vorliebe für dieses Wörtchen delve und ähnliche, sag ich mal, Worte, vielleicht auch im Deutschen, die ein bisschen nicht ganz so häufig in der Alltagssprache sind, aber irgendwie sehr, sehr häufig in KI-Texten auftauchen. Und das ist fast schon so ein bisschen zu einem KI-Meme geworden.
Und das ist natürlich deswegen lustig, weil wir erst vor ein paar Wochen eine Folge zu dem Thema hatten, wie verhindere ich, dass Leute denken, ich sei eine KI.
Also das Erste ist vielleicht eintauchen sagen.
Nicht über das Eintauchen sprechen, auf jeden Fall auch nicht auf Tauchen grundsätzlich verzichten, um ganz sicher zu gehen. Aber es hat jetzt auch vor kurzem eine Studie gegeben, wo man versucht hat, diese Tatsache, dass KIs gerne bestimmte Wörter benutzen, dafür zu nutzen, um rauszufinden, wie verbreitet KI-Texte eigentlich wirklich sind. Und zwar im Thema unserer heutigen Folge, nämlich in der Forschung. Da ging es um Peer-Reviews, akademische Texte. Und da hat man einfach gesehen, dass seit dem letzten Jahr bestimmte Wörter, commendable, innovative, meticulous, intricate. Man merkt auch, was das für Wörter sind. Also alles so ein bisschen
sehr
so,
gute Wörter.
Ja, so hochtrabend, würde ich mal ein kleines bisschen sagen.
Wörter, die man benutzt, wenn man sehr klug erscheinen will.
Das macht ChatGPT ja ganz gerne. Diese Begriffe tauchen auf einmal 4-5 Mal häufiger auf als noch letztes Jahr. Also offensichtlich werden da wirklich eine ganze Menge Texte mittlerweile von der KI geschrieben.
Jetzt könnte man natürlich meinen, das ist ganz schlimm, weil KI-generierte Texte sind ja für vieles bekannt, aber nicht dafür, dass sie 100% wasserdicht sind und immer alles in ihnen stimmt. Und wenn jetzt diese Texte vermehrt relativ, ja, ungeprüft vielleicht sogar in wissenschaftlichen Publikationen auftauchen, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, was bedeutet das denn jetzt für die Forschung, für die Wissenschaft, für das Generieren von neuem Wissen? Aber wir nehmen das in der heutigen Folge zum Anlass, mal zu gucken, was macht eigentlich KI in der Forschung, in der Wissenschaft? Wie wird die bereits heute eingesetzt? Natürlich auch ein bisschen, was sind die Grenzen? Und dann vor allem, ja, wo könnte das alles hingehen? Wir haben heute ein paar interessante Stories, ein paar interessante Use Cases, wie man so schön sagt, dabei, wie KI, künstliche Intelligenz in der Forschung zum Einsatz kommt. Wir schauen da vor allem auf die Naturwissenschaften, also so ein bisschen so die, ja, in mancherlei Hinsicht den Bereich der Forschung, womit die rigorosesten Experimente und wissenschaftliche Standards auch,
ja, das also ich als, nicht so waiten, ja, du als Linguistikmaster muss da jetzt direkt einhaken, aber ja.
Ja, gut, Gregor, da steckt bei mir so ein bisschen noch der, sag ich mal, mein Hintergrund als VWLer drin. Wir VWLer haben ja immer so ein bisschen so dieses Selbstverständnis von quasi, wir sind die Naturwissenschaftler unter den Sozialwissenschaftlern und wir machen ganz viel Mathe und so weiter und das alles quantitativ. Aber wie dem auch sei, unsere Stories, die wir dabei haben, sind am Anfang ein bisschen allgemeiner. Also wir reden darüber, wie jetzt schon ChatGPT zum Beispiel in der Wissenschaft zum Einsatz kommt und dann werden wir ein bisschen spezieller und gucken uns die absoluten, sag ich mal, die Ferraris unter den KIs in der Forschung an.
Wobei unser erstes Beispiel auch schon ein ziemlich tüchtiger Sportwagen ist, würde ich sagen. Wir haben nämlich eine Geschichte gelesen von einem Forscherteam an der Universität Jena, die auch mit anderen Institutionen zusammenarbeiten. Und ich habe letzte Woche einfach mal mit dem Leiter dieser Forschungsgruppe telefoniert und habe mit ihm darüber gesprochen, was er da gerade Aufregendes macht.
Ja, ich bin Kevin Jablonka und ich habe jetzt seit ein paar Monaten Jena eine Forschungsgruppe aufgebaut und ich bin vom Training her Chemiker, bin dann aber nach und nach so in die Datenwissenschaften migriert und mache jetzt ganz viel mit KI für die Chemie, weil da, glaube ich, extrem Potenzial drin steckt.
Also erstmal spannend, auch so eine Geschichte, die man auch im KI-Podcast immer wieder hört von Leuten, die in ihren jeweiligen Disziplinen auf einmal feststellen, oh, dieses KI-Ding, da ist, glaube ich, was, vielleicht bringt das irgendwas für meine Zunft. Und was Kevin festgestellt hat, war, dass es in der Chemie einfach ein großes Problem darin gibt, Informationen zu sammeln, Informationen zu übertragen. Man arbeitet an einem Arbeitsplatz, geht dann irgendwann an einen anderen und muss quasi wieder bei Null anfangen. Und er wollte mit künstlicher Intelligenz dieses Problem angehen und hat sofort, als die ersten Sprachmodelle wie GPT-3, also die ersten wirklich guten, auf den Markt kamen, gesehen, da ist irgendwas.
Und wir haben alle angefangen rumzuspielen mit den Modellen und irgendwie gemerkt, okay, krass, da ist gerade irgendwas, was anders ist, weil es auch andere Inputs verwenden kann als klassische Modelle. Klassische Modelle brauchen oft sehr, sehr viel Struktur zu modellieren. Und in Materialwissenschaften oder Chemie ist oft vieles nicht strukturiert. Wir haben oft einfach ein großes Mess, wir wissen nicht, was Inputs sind. Und das konnten wir in die Modelle reinwerfen und haben gesehen, es klappt. Es klappt mit extrem wenig Daten und es ist extremst einfach zu nutzen in vielen Fällen, was eben auch das dann breit zugänglich macht, was davor oft für nur einen kleinen Kreis zugänglich war, können wir jetzt breit zugänglich machen über diese Modelle.
Also was Kevin da mit klassischen Modellen meint, das ist auch so ein bisschen KI, wie wir vor 5 bis 10 Jahren drüber nachgedacht haben. Also Tools, die eine sehr bestimmte Aufgabe haben, denen man sehr bestimmte Regeln gibt und die dann nach diesen Regeln handeln sollen. Und was jetzt durch so Transformer-Modelle wie eben GPT-3, GPT-4 und so weiter möglich wurde, ist generative KI, KI, die nicht diese konkreten Regeln immer vorgegeben bekommen muss, sondern verkürzt dargestellt, diese Regeln sie einfach selber baut. Also man gibt ihr die Daten und sie findet die Muster, findet die Regeln von alleine, ohne dass man ihr die genau vorgeben muss. Und das war vorher in der Form einfach überhaupt nicht möglich. Und all das bedeutet, diese Technologie ist letztlich eine Möglichkeit zum Wissenstransfer. Auf einmal kann man Wissen an Orten zugänglich machen, wo es vorher viel schwerer war. Und das hat er auch konkret gemacht in einem Projekt.
Wir haben uns angeschaut, wie man diese großen Sprachmodelle wie GPT-3 damals noch für chemische Fragen feintunen kann. Das heißt, wir nehmen das große Modell und schauen uns an, wie wir mit ein paar Beispielen nur das Modell so umtrainieren können, dass es nachher chemische Fragen gut beantworten kann.
Ich finde das ziemlich spannend, wie sich jetzt diese eigentlich überhaupt nicht für die Wissenschaft gedachten Sprachmodelle wie GPT-3, GPT-4 und so weiter auch eben in diesen wissenschaftlichen Forschungsgruppen verbreiten. Du hast damit tatsächlich diesen typischen Assistenten, über den wir schon so oft geredet haben. OpenAI zum Beispiel hat als einen der größten Unternehmenskunden Moderna, die große Pharmafirma, die kennen wir alle noch aus der Corona-Pandemie von den Impfstoffen, einer der großen Hersteller. Und die haben eine ganze Menge, 750 verschiedene GPTs, also einzelne spezialisiertere Sprachmodelle gebaut, die an vielen kleinen Stellen im Forschungsalltag so ein bisschen zum Einsatz kommen und ganz oft gerade da helfen, Arbeit abzunehmen, was nicht die eigentliche experimentelle Forschungsarbeit ist, sondern das ganze Administrative drumherum, dass alles so ein bisschen effizienter wird, viele Texte und E-Mails zum Beispiel, die zu schreiben sind, Grant-Applications, also
Papierkram, ja.
Genau, all diese Dinge, die einen großen Teil der wissenschaftlichen Forschung machen, da glaube ich, sehen wir sehr, sehr viel aktuell, wie Sprachmodelle auftauchen.
In gewisser Weise wird da die Forschung auf die gleiche Weise produktiver, wie es auch der Alltag in Behörden wird oder in anderen Berufen, sogar bei Kriminellen. Am Ende geht es immer darum, naja, man hat die Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen und dadurch mehr in kürzerer Zeit herzustellen und die nervigen Aufgaben so ein bisschen abzuschieben. Uns ist in der letzten Folge, da haben wir über Kann ich mit KI recherchieren geredet, da hat uns noch ein Hörer darauf hingewiesen, dass ScienceOS für ihn zum Beispiel ein totaler Gamechanger gewesen wäre. Also hätte er das damals.
Ein wissenschaftlicher Hörer.
Wissenschaftlicher Hörer. Also hätte er das damals während seiner Doktorarbeit, da kommt, das hätte das glaube ich auch schon benannt, hätte ihm 4 bis 6 Monate Zeit gespart, meinte er. Und ScienceOS ist auch quasi eine Plattform, die genau diese Probleme auch angeht. Also die auch versucht, mithilfe von künstlicher Intelligenz Prozesse abzukürzen, bei der Veröffentlichung zu unterstützen, Forschungsarbeiten zu durchsuchen. All die kleinen Sachen, die halt anfallen und die mittlerweile dank KI einfacher gehen.
Dann kommen wir doch jetzt mal, Gregor, zur nächsten Kategorie, wie künstliche Intelligenz in der Forschung auftaucht. Und wir hatten das gerade beim Kevin schon so ein bisschen, das klang schon so ein bisschen durch. Und zwar tatsächlich, wenn ich dann mit wissenschaftlichen Daten zu tun habe. Also nicht mehr mit dem Drumherum, sondern ich habe einen Datensatz, ich möchte Erkenntnisse generieren, ich will Dinge feststellen. Und wir wissen ja, dass KI absolut gut darin ist, mit Daten umzugehen. Das ist ja diese ganze Technologie. Das ist übrigens auch mein Hintergrund, wie ich selber zu dem KI-Thema gekommen bin. Ich war ja im Bereich selber der VWL, wie erwähnt, schon unterwegs ein paar Jahre lang. Und da 2016 kam dann KI als so der große heiße Scheiß, um eben komplexe Datensätze verstehbar zu machen. Und zwar die Regeln nicht, die man von außen sich überlegt als Mensch, sondern Regelmäßigkeiten selber zu erkennen, selbstlernende Systeme. Das ist genau das, woher das kommt. Und da passiert eben ja schon seit ziemlich langer Zeit relativ viel und mittlerweile eben immer lustigere Sachen auch.
Ja, ich glaube, die Geschichte, die wir jetzt erzählen, die ist nicht die, woran man denkt beim Wort Daten. Also man denkt ans Daten analysieren. Wir hören mal rein. Was hörst du da? Was hörst du da, Fritz?
Ich fühle mich zurückversetzt zu unserer Folge mit KI und Tieren. Kann KI mit Tieren reden. Also ja, schön. Vögel, ein Wald, Tierstimmen.
Das ist ein Dokument, was netterweise die Universität Würzburg zur Verfügung stellt. Die hat nämlich in Zusammenarbeit mit ein paar anderen Universitäten ein Projekt in Ecuador begleitet. Da hat man eine Fläche, die früher Weidefläche war, jetzt wieder bewaldet, habe ich gelernt. Das Aufforsten ist, glaube ich, da nennt man das nicht, sondern man nennt das Bewalden, dass da jetzt wieder Regenwald ist. Und dann wollte man möglichst nicht eindringend überprüfen, ja, hat sich denn jetzt auch die Tierwelt quasi wieder erholt? Sind da jetzt genau die Tierarten heimisch, die wir uns da quasi vorgestellt haben? Und wie hat man das gemacht? Indem man einen Haufen Mikrofone da reingestellt hat, ganz viele Aufnahmen erstellt und diese Aufnahmen dann von künstlicher Intelligenz analysieren lassen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Man konnte auf diese Art und Weise feststellen, okay, es hat geklappt, die Tiere sind wirklich wieder da, wo sie hin sollten.
Also auch super interessant, dass früher wären diese Daten einfach als wissenschaftliche Datensätze gar nicht brauchbar gewesen. Ja, wir hätten nichts damit anfangen können. Aber jetzt haben wir fast wie so einen Röntgenblick mit KI sozusagen die Möglichkeit, Muster zu erkennen, wo wir davor keine erkennen konnten.
Weil wir als Menschen ja vielleicht auch da unsere Schwächen haben. Also wir sprechen ja im Podcast auch oft über Dinge, wo KI an ihre Grenzen kommt. Das ist auch wichtig und sinnvoll. Aber das ist was, wir können als Menschen eben nicht so genau hinhören. Da geraten wir einfach an unsere Grenzen. Und künstliche Intelligenz wird da eher nur noch besser.
Und so langsam kommen wir mit diesen Beispielen ja schon so ein bisschen zur dritten Klasse an Use Cases, an Stories von KI in der Forschung. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir da vielleicht die allergrößte und die erste richtig beeindruckende KI-Geschichte aus der Wissenschaft erzählen. Das ist schon ein bisschen her. 2018 ist was passiert, da hat die Menschheit 50, 60 Jahre lang sich dran die Zähne ausgebissen. Und zwar gab es das sogenannte Protein Folding Problem. Und das ist auch tatsächlich was, was ziemlich wichtig ist. Es geht darum, wie aus einzelnen Aminosäuren, also aus der DNA, Proteine entstehen. Proteine sind kleine Dinge in unserem Körper, die sind sehr, sehr wichtig. Ohne die kein Leben auf der Erde. Also unser ganzer Körper, die gesamte Biologie funktioniert über Proteine. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene mit ganz vielen verschiedenen dreidimensionalen Strukturen. Und wenn du diese dreidimensionale Struktur von einem Protein kennst, wenn du die verstehst, dann weißt du, was du damit anfangen kannst. Dann kannst du vielleicht neue Medikamente entwickeln, dann können wir Krankheiten heilen, dann können wir ganz, ganz viele total wichtige Dinge machen. Und deswegen saßen da sehr, sehr lange viele Leute dran und haben eben die mühsam per Hand versucht zu konstruieren, ja, und haben das auch geschafft für 170.000 verschiedene von denen. Das klingt jetzt erstmal cool, bis man merkt, naja, es gibt halt 200 Millionen verschiedene Proteine.
Also da sitzt man dann noch ein paar Jährchen dran, ja.
Und eben also eine ganze Menge, die da noch, das da noch zu erforschen ist. Und deswegen gab es da sogar so einen richtigen Contest, Gregor. Da gab es alle zwei Jahre gab es einen großen Wettbewerb. Da haben dann ganz viele Forscherteams teilgenommen. Und da ging es darum, eben neue Proteinstrukturen zu verstehen, also zu berechnen aus den Aminosäuren, wie die aussehen könnten. Und warum ist das jetzt eine KI-Geschichte? Das ist eine KI-Geschichte, weil 2018 kam Google DeepMind, die erste große KI-Firma, aus der eigentlich so ein bisschen alle anderen auch erwachsen sind. Und die hatten ihren neuen Algorithmus namens AlphaFold dabei und haben bei diesem Wettbewerb mitgemacht. Und der hat ja den Wettbewerb ziemlich dominierend gewonnen. Und das ist so die große Geschichte, die immer genannt wird, um das Potenzial von KI für die Forschung, für die Biologie, für uns als Menschheit so ein bisschen nochmal klar zu machen, dass da tatsächlich jetzt diese extrem, also das ist enorm komplex, ja, ganz bis auf das atomare Level, diese ganzen verschiedenen kleinen Strukturen, dass wir die berechnen können mit einem Algorithmus, besser als wir das davor in Anführungszeichen per Hand machen konnten, ist so ein bisschen ein Big Deal
Es war so der ChatGPT-Moment für die wissenschaftliche Welt, könnte man sagen.
Genau, ChatGPT. Also man kann, finde ich, so diese großen KI-Momente so nennen, so der ChatGPT-Moment, dann irgendwie AlphaZero, also diese Schachgeschichte und diese Go-Geschichte mit AlphaGo und eben auch hier in der Wissenschaft mit AlphaFold.
Und was auch ein schönes Muster ist bei all diesen kleinen Revolutionen, bei AlphaGo, wo es um dieses Brettspiel Go geht, hat man das besonders klar gesehen. Wir machen nicht nur die KI besser, sondern die KI macht uns dann auch besser. Also mittlerweile sind Go-Spieler wohl besser, als wir es waren, bevor es die KI gab, die Go spielen konnte, weil man sozusagen von der KI lernen kann. Also da ist irgendwie auch bei jedem dieser Durchbrüche so eine gewisse symbiotische Beziehung.
Und genau so wird künstliche Intelligenz ja mittlerweile in diesen Forschungsprojekt verwendet. Also zum Beispiel vor kurzem gab es eine Forschungsgruppe vom MIT, die neue Antibiotika entwickelt hat, die eben sehr, sehr gut sind gegen diese neuen multiresistenten Keime. Das sind Wissenschaftler, das sind Biologen, also wirklich so von der Pike auf als Biologen gelernt, die aber auch zusätzlich dann KI-Skills sich entwickeln oder ganz eng mit KI-Expertinnen und Experten zusammenarbeiten. Und die haben dann ein bisschen so das gemacht, was damals AlphaFold gemacht hat, bloß jetzt eben, um eben neue Antibiotika zu entwickeln. Ja, oder CRISPR, diese Genschere, ist ein anderes Beispiel. Das ist jetzt erst vor ein paar Tagen passiert, dass da mittels KI ein neues CRISPR-Protein designt wurde. Also das geht sehr, sehr stark Hand in Hand und ist tatsächlich so, diese Symbiose passiert da.
Schön auch einfach. Also da bekommt man richtig ausnahmsweise mal heutzutage so einen richtig positiven Blick auf die Zukunft, habe ich das Gefühl, oder? Weil auf einmal sind all diese Dinge möglich, die vor ein paar Jahren noch Science-Fiction gewesen wären. Es gab vor einer Weile einen sehr, sehr langen Text im Atlantic, ein amerikanisches Magazin, über OpenAI und über die Geschichte von OpenAI und Sam Altman und was bauen die da eigentlich und wie ist eigentlich ChatGPT entstanden und all das. Und das wurde super viel diskutiert, aber es gab einen Aspekt in diesem Artikel, der wurde wenig diskutiert, der geht mir aber nicht aus dem Kopf. Und zwar war da der Reporter, der wirklich viel Zeit verbracht hat mit Sam Altman und den Leuten, die wirklich die KI-Revolution so vorangetrieben haben in den letzten Jahren. Und der hat zu ihm gemeint, wenn GPT-4, so das immer noch, würde ich sagen, so knapp mächtigste KI-Modell der Welt, wenn das lernt von den Daten, die man ihm gibt, könnte man ihm dann nicht als Experiment so alle physikalischen Erkenntnisse geben, so bis zum Jahr 1900, und würde es dann drauf kommen, was die Relativitätstheorie ist zum Beispiel. Einfach nur anhand der Informationen, die zu dem Zeitpunkt erfolgreich da gewesen wären. Und weitergedacht, könnte die KI einfach irgendwann uns den Rest der Physik liefern, weil wir einfach sagen, so, hier ist, was wir bisher herausgefunden haben, mach du mal den Rest.
Was hat denn Sam Altman dazu gesagt in dem Artikel?
Er schien auf jeden Fall sehr über diese Frage nachgedacht zu haben. Und er meinte wohl, dass er sich auf jeden Fall ein Szenario vorstellt, wo ein KI-System seine eigenen Hypothesen aufstellen kann und die dann direkt simuliert testen.
Also, all diese Dinge, ich bin da voll dafür. Ich glaube, man muss so ein bisschen auch aufpassen, was jetzt so den aktuellen Stand von KI angeht, weil diese Sprachmodelle, die können wirklich vieles, aber da haben wir auch schon oft drüber geredet, wenn es darum geht, so wirklich komplett originell neue Erkenntnisse zu generieren, die noch nie da waren, also wo es gar keine Hinweise darauf in den Trainingsdaten gibt, da wird es dann ein bisschen schwierig, so, weil eben große wissenschaftliche Theorien aufzustellen, also wirklich von der Größenordnung, ja, Relativitätstheorie, das ist nicht einfach nur, ich kombiniere irgendwelche Daten und Zahlen und Beobachtungen auf eine lustige Art und Weise, sondern ich brauche eigentlich so eine einsteinische Vorstellungskraft. Also ich muss tatsächlich auf eine Art und Weise über das Universum nachdenken, die total out of the box ist. Und ich glaube, KI kann das vielleicht irgendwann. Ich glaube nicht, dass GPT-4 und Co., die aktuellen Sprachmodelle, das jetzt zumindest in absehbarer Zeit machen werden.
Es erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch über Devin, den Roboter-Software-Ingenieur, den KI-Kollegen. Auch der ist ja nicht ready. Also das ist ja nicht im entferntesten vergleichbar mit einer echten Person, die wirklich echte Arbeit macht. Aber so den Schatten möglicherweise von etwas, was da in der Zukunft kommt, kann man schon erkennen in diesem Modell.
Absolut. Und ich glaube auch, dass das der realistischere Fall ist, wie KI dann stärker und stärker in der Forschung, in der Wissenschaft eingesetzt wird in Zukunft. Nicht, dass ich jetzt auf den Knopf drücke und dann spuckt mir die Maschine die Weltformel aus, sondern dass ich eben sehr, sehr gute KI-Agents im Labor habe, die eben vielleicht automatisiert ganz in großer Menge Experimente durchführen können, ohne dass ich die immer beobachten muss. Also Sam Rodriguez, es ist ein Bio-Unternehmer, mit dem ich mal vor einer Weile gesprochen habe, der ist zum Beispiel auch der Meinung, dass das so ein bisschen die Zukunft ist. Aber er sieht das auch erst in ein paar Jahren, jetzt nicht auch schon morgen.
Ja, es ist wahrscheinlich schon ganz gut, dass wir uns am Ende des Podcasts jetzt nochmal auf den Boden der Tatsachen zurückgewagt haben und gesagt haben, naja, was ist denn eigentlich jetzt Sache? Weil das ist wichtig. Am Anfang der Folge haben wir noch darüber gesprochen, dass es gerade auch ein bisschen Widerstände gibt gegen KI in der Forschung, weil sie eben nicht nur dafür eingesetzt werden kann, neue Proteine zu berechnen, sondern auch für Dinge, wo Leute erstmal die Stirn runzeln. Finden wir das denn gut, dass man auf einmal Paper mit Hilfe von KI schreiben kann zum Beispiel? Da wird viel jetzt ausdiskutiert, da wird sicher jetzt ein Wandel auf die akademische Welt zukommen. Und ich habe da mit Kevin Jablonka von der Universität Jena auch drüber gesprochen, der ja ganz vorne mit dabei ist, was KI in der Forschung angeht und wie er dieses Phänomen gerade sieht.
Ich glaube, es macht einfach nur einen Wandel, der überfällig ist, vielleicht ein bisschen schneller. Ich glaube, in der akademischen Welt sind viele Prozesse ein bisschen eingefahren und vielleicht auch ein bisschen veraltet. Auch die Art, wie wir Sachen veröffentlichen in einem Artikel, der noch sehr aussieht, wie irgendwie was aus dem Buchdruck kommt, in einem PDF. Ich glaube, das wird sich ändern müssen, weil wir eben nicht einfach ein Modell brauchen, das ein Paper schreibt und nachher wie ein anderes Modell, das Paper zusammenfasst. Das ist ein bisschen, glaube ich, überfällig, dass wir dann damit selber reden. Aber ich glaube, dass unterm Strich einfach extrem viel Potenzial ist, Wissenschaft besser und schneller zu machen und anders zu machen.
Es ist mal wieder so ein Fazitsatz, den wir oft im KI-Podcast sagen, nämlich es ist wirklich viel in Bewegung in dem Bereich, aber es ist wirklich viel in Bewegung. Und das ganz Interessante ist ja, dass es noch so viel verschiedene wissenschaftliche Disziplinen gibt, über die wir gar nicht geredet haben heute, und in der auch ganz unterschiedliche Arten von KI vielleicht relevant werden und zum Einsatz kommen. Und eben diese Sprachmodelle wie ChatGPT und Co., ist ja auch nochmal was ganz, ganz anderes als diese spezialisierten Ferrari-KIs. Und da bin ich total gespannt, wie das weitergeht, weil sich wirklich auf, glaube ich, sehr, sehr vielen Ebenen von eben, ja, dem normalen Studi, der gerade anfängt, sich mit einem Fachbereich auseinanderzusetzen, bis hin zur absoluten Spitzenforschung, wo Milliarden an Forschungsgeldern in irgendwelche enorm komplizierten experimentellen Setups fließen. Auf all diesen Ebenen, ja, wird sich, glaube ich, viel, viel verändern.
Wo sich wenig verändert, Fritz Espenlaub, ist am Ende einer jeden KI-Podcast-Folge, denn wir machen immer das Gleiche am
Ende. Es gibt sie noch, die guten Dinge.
Wir machen immer was mit KI.
Ja, Gregor, was hast du denn gemacht mit KI diese Woche?
Ich habe versagt mit KI diese Woche.
Oh nein.
Ich habe einen Vortrag gehalten die Woche über, und ich mache, wenn ich Vorträge mache zum Thema KI, immer gerne Praxis. Also ich bin so die Hälfte der Zeit einfach nur in ChatGPT und zeige, und jetzt mache ich mal das und jetzt mache ich mal das. Und irgendwann musste ich mal damit auf die Nase fallen, und das ist jetzt so ein bisschen passiert. Ich habe nämlich im Vorhinein geschaut, kann man denn mit ChatGPT sich sowas wie einen Kalender machen lassen? Und wie ich das ausprobieren wollte, war, ich habe die Konferenz genommen, wo ich eingeladen war netterweise, bin auf die Website gegangen, habe den Text von dem Zeitplan einfach rauskopiert und in ChatGPT eingefügt. Und wir alle wissen, wie das ist, wenn man einfach Text aus einer Website rauskopiert. Das ist völlig Kraut und Rüben, man findet nichts mehr wieder. Sehr schwer, die Formatierung dabei zu behalten. Aber wenn man dann ChatGPT sagt, okay, und jetzt sortiere das bitte mal von mir. Ich mache mir mal hier eine Tabelle von dem Tagesplan, von diesen ganzen Sessions, von diesen ganzen Vorträgen. Hier ist die Bühne, hier ist der Speaker, hier sind ein paar Stichworte zum Inhalt und so weiter. Das ging tatsächlich ziemlich gut. Und dann meinte ich, und jetzt machen wir für Termin XY einen Kalender-File zum Runterladen, damit ich das runterladen kann und mit meiner Kalender-App öffnen und mir quasi direkt abspeichern. Und es ging. Ich habe das im Zug ausprobiert auf dem Weg dahin, und ich war so kurz so, ich habe mich so richtig gefreut, wie man sich als Kind so freut, wenn auf einmal das Lego-Set fertig zusammengebaut ist, weil ich konnte nicht glauben, dass das geht. Und dann habe ich das Gleiche auf der Bühne vorgeführt. Und es
und die Legos waren geschmolzen.
Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, Fehlermeldung, ich finde den Termin nicht und so weiter. Hinterher meinte dann jemand zu mir, ja, so ginge es ihm auch immer, wenn er KI benutzen würde. Also das zeigt vielleicht schon, wo wir gerade immer noch so ein bisschen sind. Ja, einerseits KI ermöglicht die ganze Zeit neue Sachen. Man ist die ganze Zeit verblüfft. Und dann 10 Minuten später versucht man das Gleiche und es geht nicht mehr. Also es ist eine tolle Technologie, aber sie hat auch schon noch so Launen, wie so ein Teenager manchmal.
Naja, es gibt ja diesen Spruch, den ich sehr gerne mag. Ich glaube, ich habe den irgendwann schon mal zitiert im Podcast. Technologie ist immer nur das, was noch nicht perfekt funktioniert. Also Dinge, die einwandfrei funktionieren, über die denken wir nicht mehr als Technologie nach. Wenn ich mich auf einen Stuhl setze, irgendwann, ja, war das auch mal Technologie für die Menschheit, als man herausgefunden hat, ja, wie viel Beine braucht sowas.
Haben Leute gesagt, da glaube ich nicht dran.
Genau, das wird sich nicht durchsetzen.
Was ist denn verkehrt mit dem Boden?
Genau.
Bleib halt auf dem Boden.
Aber mit der Zeit hat man halt eben gemerkt, so ja, okay, so bauen wir halt Stühle, das ist relativ einfach und jetzt klappt das und jetzt denken wir nicht mehr drüber nach. Und
ja,
bei künstlicher Intelligenz sind wir gerade mitten in diesem Prozess zu sehen, wie halt das noch manchmal nicht funktioniert.
Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mich auf KI so sehr verlassen kann, wie auf diesen Stuhl, auf dem ich sitze. Ich glaube, das ist die Lektion bei all dem.
Ich habe auch tatsächlich für die Schlussrubrik diesmal was dabei, was so ein bisschen in dieselbe Richtung geht. Und zwar in das Rausfinden und Experimentieren, was man mit dieser Technologie alles machen kann. Und zwar möchte ich über diese neuen KI-Gadgets reden, die jetzt überall auftauchen. Und zwar ist das im Grunde ein KI-Sprachmodell zum Mitnehmen. Mhm. Einer heißt RabbitR1, ein anderes ist das Humane AI Pin. Das ist dann was, was man sich an sein Hemd klippen kann mit so einem kleinen Magneten. Den Rabbit hältst du einfach in der Hand. Das kann man sich vorstellen. Im Grunde ähnlich wie ein Smartphone, bloß mit entweder gar keinem oder einem viel rudimentäreren Bildschirm. Und bedient wird das Ganze nicht über Tasten, sondern einfach per Spracheingabe. Also so ein bisschen wie früher Siri, bloß halt haben die sich gedacht, okay, wir sehen ja, dass jetzt diese Sprachmodelle sich da relativ gut eignen. Und es wäre doch cool, wenn wir einfach alles, was wir mit einem Smartphone machen können, nur über Spracheingabe mit diesem KI-Gadget machen, ohne dass wir da noch Hände benutzen müssen oder auf einen Bildschirm klicken müssen. Und da kommen jetzt die ersten raus, die hatten großen Hype am Anfang und die ersten Reviews kommen auch rein. Also Leute benutzen das, Leute machen Videos dazu und sind nicht immer happy, zumindest was Humane anging. Beim Rabbit, glaube ich, ist es ein bisschen besser. Bei Humane war das große Problem, dass du halt dadurch, dass eben du sprichst rein, dann schickt es das in die Cloud, dann wird in der Cloud irgendwo die KI-Antwort berechnet, dann kommt es zurück und dann sind irgendwie 15 Sekunden vergangen und dann gibt das Ding die Antwort so, ja, an der nächsten Kreuzung musst du rechts abbiegen, aber wenn du das machen möchtest, bist du halt vielleicht schon längst an der Kreuzung vorbeigefahren. Rabbit ist ein bisschen schneller, aber das Interessante ist so ein bisschen, dass wir gerade sehen, da scheint ein neues Produkt, was so bei den Befürwortern, glaube ich, die Hoffnung auslöst, das könnte doch sowas sein wie der iPhone-Moment. Also so ein komplett neues Consumer-Electronic-Device, was alles verändert.
Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob es funktioniert, diesen iPhone-Moment quasi so zu erzwingen. Also ja, es hat schon ein bisschen was Verzweifeltes, habe ich das Gefühl. Man merkt, okay, KI-Revolution, da passiert was, da kommt irgendwas Neues und manche Leute haben sich jetzt wohl in den Kopf gesetzt, dass wenn da was Neues kommt, muss auch da jetzt eine neue Geräteform
genau
mit dazugehören. Wir brauchen jetzt ein neues Gerät, was vorher nicht möglich war und ich will nicht ausschließen, dass dieses Gerät irgendwann auf uns zukommt, aber das Ding ist, das iPhone, das Smartphone ist schon ein prima KI-Gerät. Es ist nicht zu Unrecht das Cover unseres Podcasts. Und ich war ehrlich gesagt von Anfang an relativ skeptisch. Unser Redakteur Christian ist ja großer Fan von dem Rabbit und ich glaube, Marie hat sich sogar einen vorbestellt.
Christian hat sich auch einen vorbestellt.
Also vielleicht, die haben es auch noch nicht bekommen, weil das dauert alles ein bisschen. Wenn er da ist, wird Marie sicher erzählen, wie er für sie ist. Aber also muss das sein?
Ich sehe es so ähnlich Frage wie du, ja. Es ist so ein bisschen, wir nehmen jetzt den Bildschirm weg und berauben uns extrem vielen praktischen Funktionalitäten und haben dann einfach ein schlechteres Smartphone, das aber anders genug aussieht, dass wir es als das neue Ding so ein bisschen versuchen zu verkaufen. Und ich glaube auch, dass die Reviews der Leute, die damit jetzt zu tun haben, so ein bisschen einhellig schon sagen, ja, irgendwie weiß ich nicht genau, warum ich das brauche, wenn ich jetzt auch das Sprachmodell einfach in mein Smartphone packen könnte. Ich glaube, es gibt eine mögliche Zukunft in ein paar Jahren, aber aktuell, ja, wenn ich jetzt, der eine Use Case für die Dinge aktuell ist halt, wenn ich irgendwie sehr schnell abgelenkt werde vom Bildschirm, von meinem Smartphone, aber das kann ich ja auch einfach mit entsprechenden Apps oder einfach indem ich weniger an meinem Smartphone bin auch haben.
Uns könnt ihr, ich schätze, man kann uns auch über den Humane AI Pin hören, wenn einer unserer Hörer den zugänglich hat, über die Apple Vision Pro natürlich auch. Wir sind überall auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. Wir hoffen, ihr bleibt uns weiterhin wohlgesonnen, während wir durch diese wilde KI-Zeit preschen. Und wir haben noch einen anderen Podcast als kleine Empfehlung am Ende dieser Folge mit dabei.
Und zwar ist es ein Podcast, der sich auch mit der Frage beschäftigt von technologischen Lösungen für unsere Probleme, aber auch allgemein andere Lösungen, und zwar für das eine große Problem, nämlich die Klimakrise. Manchmal reden wir da nicht mehr so viel drüber, weil gerade so viele andere Dinge in der Welt passieren, aber die schreitet voran mit voller Wucht. Es gibt aber eben auch viele Ideen, um sie anzugehen und um diese Lösungen kennenzulernen. Ja, da kann man einschalten bei Mission Klima vom NDR. Den gibt's in der ARD Audiothek und sonst auch überall, wo es Podcasts gibt.